Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Reitstall Revolution. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin dein Host und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast. Ich habe die Ehre, Professor Dr. Martin Riechenhagen persönlich, den neuen FN-Präsident, hier im Podcast zu begrüßen. Hallo, Herr Riechenhagen.
Ja, hallo nach, jetzt weiß ich gar nicht genau, wo Sie sitzen.
In Dresden.
Nach Dresden, das ist mir eine besondere Freude, weil Dresden ist die Universität, die mich zum Professor gemacht hat.
Oha, das ist aber schön. Ja, es ist auch nach wie vor eine schöne Stadt und lohnt sich immer, sie zu besuchen.
Ich habe da viele Jahre lang immer eine Vorlesung gehalten, einmal im Semester.
Wunderbar, da kennen Sie sich gut aus. Der Campus entwickelt sich auch stetig weiter. Das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert.
Ja, besonders der Bereich Landtechnik. Also das ist eine ganz tolle Fakultät.
Schön, da haben wir ja schon einmal eine Gemeinsamkeit, nämlich die Liebe für die Stadt Dresden, von der aus ich Ihnen jetzt hier auch meine Fragen stellen darf. Die wichtigste für mich erstmal überhaupt. Was hat Sie denn motiviert, das Amt des FN-Präsidenten zu übernehmen? Vor allen Dingen vielleicht in so einer schwierigen Zeit. Und welche Erfahrungen können Sie aus Ihrer langjährigen Zeit in der Industrie international für uns mitbringen?
Ja, ich bin seit der Kindheit dem Reitsport eng verbunden und habe auch verschiedene Ehrenämter bekleidet, Turniere veranstaltet, war selbst Dressurreiter. Und mir tat das leid zu hören, wie schlecht eigentlich die finanzielle Lage oder überhaupt die Lage bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist. Und dann ausschlaggebend war dann eigentlich die Tatsache, dass die Spitzenreiter, besonders die Dressurreiter, mich gebeten haben, da einzuspringen. Und nach reiflicher Überlegung habe ich das dann gemacht.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr gut überlegten Entscheidung, auch nach Ihrer langjährigen, ich sag mal, Verbundenheit zum Pferdesport, wussten Sie genau, worauf Sie sich einlassen. Gibt es klare Hauptziele für Ihre Amtszeit?
Ja, als erstes oder das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Deutsche Reiterliche Vereinigung finanziell wieder auf stabile Füße stellen. Das ist Nummer eins. Dann ist meine Vorstellung, ich habe das so ein bisschen als Vision mir überlegt, aus Liebe zum Pferd im Dienste der Reiter. Ich möchte gerne den Schwerpunkt auf die Tierliebe etwas mehr fokussieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass die vielen, vielen Reiter in Deutschland, die sich mit finanziell und auch zeitlich sehr engagieren für die Pferde, gerne möchten, dass ihre Pferde glücklich sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das machen die auch in der Regel. Und das nächste ist, die FN muss eine Dienstleistungsorganisation werden und muss wieder mehr den Reiter und die Landesverbände und die Zuchtverbände in den Vordergrund stellen.
Herr Professor Dr. Martin Riechenhagen, Sie haben sicherlich mitbekommen, meine Followerschaft beziehungsweise auch die Hörer hier im Podcast sind vorrangig Pferdebetriebe, Reitschulen, gegebenenfalls auch Selbstständige, die am Pferd arbeiten. Sie haben das gerade schon angesprochen, natürlich eine extreme finanzielle, sagen wir mal, Belastung für die Betriebe. Die Entwicklung in den letzten Jahren, was das Thema Kosten angeht, ist nicht gerade positiv. Natürlich in vielen Branchen, aber die Pferdewirtschaft ist ja das, was uns interessiert. Was sagen Sie, wie kann man das Spannungsfeld zwischen dem irgendwie für den Nachwuchs
oder auch für den Hobbybereich noch bezahlbar zu erwartenden Reitsport und der Notwendigkeit, dass Pferdebetriebe wirtschaftlich arbeiten müssen. Wie kann man dieses Spannungsfeld am besten überbrücken? Was würden Sie sagen?
Ja, die Frage ist, welche Rolle kann die FN da spielen? Wir können ausbilden, wir können beraten. Wir haben jetzt für die Schulbetriebe ein Programm gerade gestartet, das heißt Schulpferde 100, wo wir also Schulbetriebe unterstützen wollen. Aber die finanzielle Fitness, darum müssen sich die Unternehmer im Reitsport selbst kümmern. Die müssen kreativ sein. Die müssen sich überlegen, mit welchen Angeboten können sie Kunden gewinnen. Und letztlich ist das eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang einen der größten Reitbetriebe, Schulbetriebe in Deutschland selbst betrieben. Und ich habe nie ein Problem gehabt. Mein Betrieb war extrem profitabel oder sehr profitabel. Und das hängt natürlich von den eigenen Ansprüchen an. Man muss klug wirtschaften. Und man muss natürlich auch bestimmte Kostenerhöhungen, wie zum Beispiel Tierarzt, Futtermittel, Strom und so weiter, an seine Kunden weitergeben. Und das geht natürlich nur dann, wenn die Kunden mit der Leistung zufrieden sind, wenn die sich wohlfühlen. Aber Reiten ist natürlich etwas teurer als Fahrradfahren. Es gibt aber andere Sportarten, die auch teuer sind und wo auch Kunden eben bezahlen müssen. Also das ist nicht nur beim Reiten so.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das heißt, Sie würden zusammenfassend schon sagen, dass es Unternehmer-Mindset braucht, also auch eine Strategie und auch die Persönlichkeitsentwicklung in der Führungsebene einfach zu den heutigen Herausforderungen passen muss. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, unbedingt. Und es ist ja leider ein bisschen so, dass die Reitstallbetreiber oft gar keinen richtigen Spaß an ihrem Job haben. Das ist so, wie wenn man ins Restaurant geht und dann kommt ein missmutiger Kellner und knallt einem da die Suppe hin, dann frage ich dann gerne immer, warum machen Sie das eigentlich? Also man muss schon Spaß an seinem Job haben und das muss man auch rüberbringen. Wenn man an der Bande steht und Zigarette raucht und dann die Kinder in Tonen da in der Halle rum und lernen nichts, dann werden das natürlich keine zufriedenen Kunden. Es ist ganz wichtig, dass bei der Ausbildung im Schulbetrieb, aber auch in anderen Reitsportdisziplinen ein Ergebnis bei rauskommt. Also der Reitlehrer, der das schafft, den Kindern oder seinen Schülern auch wirklich etwas beizubringen, der hat auch kein Problem, wirtschaftlich gesund den Laden zu führen.
Jetzt sind Sie natürlich in Ihrer Rolle in einer etwas, oder in Ihren Rollen, muss man sagen, in einer etwas anderen Zeit sehr aktiv gewesen. Da war das Thema Social Media und Co. noch nicht so ganz relevant. Viele Betriebe, die ich heute begleiten darf, sind natürlich vor die Herausforderung gestellt, dass sie häufig in eine ganz andere Marketingwelt heute eintauchen müssen, dass sie auch vielleicht vor die Kamera selber öfter treten müssen und sich wirklich auch zeigen. Wie sehen Sie diesen Punkt? Würden Sie sagen, das ist heute unbedingt notwendig oder sagen Sie, es gibt genug andere Wege?
Ich glaube, dass das eine Chance ist. Ich wäre froh gewesen, das hätte es früher zu meiner Zeit gegeben, weil man natürlich viel mehr Leute erreichen kann. Man muss natürlich einen ordentlichen Job machen und einen guten Eindruck hinterlassen. Dann, wenn man da gepflegt auftritt und was zu sagen hat inhaltlich, dann sehe ich das eher als eine Chance.
Sehr, sehr, sehr schön. Diese Chance, vor der verstecken sich einige auch wegen dem ganzen Thema. Sie kennen es auch, sagen wir mal, Wertungsmasse, die uns heute begegnet. Vor allem, wenn es um klassische ich nenne es jetzt mal Reitausrüstung geht. Das ist das härteste Thema, dem Reitschulen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich betreibe ja auch jetzt knapp 10 Jahre in Dresden meine Reitschule entgegnen. Da geht's los mit dem Thema Ausbinde oder Hilfszügel, muss man im Allgemeinen sagen. Manche Betriebe spiegeln mir wieder, dass sie es schade finden, dass von Seiten der FN zu wenig aufgeklärt wird oder zu wenig Kontermaterial kommt, um diese ganzen Verurteilungen zu bewältigen. Ist das eine Möglichkeit? Kann sich die FN dieser Aufgabe widmen und sagen, wir klären wieder über die Grundausbildung und auf die Ausrüstungswerkzeuge so auf, dass sie nicht grundsätzlich verteufelt werden, bloß weil der Mangel an Wissen da ist?
Also erstmal hat die FN ja die notwendigen Materialien. Wenn man beim FN-Verlag sich mal ein bisschen schlau macht, es gibt also kein Thema, was nicht fachlich abgedeckt wird. Da muss man sich damit befassen. Die FN bietet Lehrgänge an. Ich empfehle natürlich immer, wenn man einen Reitstall führt, dass man auch die entsprechende Ausbildung hat. Also eine Lehre zum Pferdewirt, Schwerpunkt Reiten oder noch besser zum Pferdewirtschaftsmeister. Früher hieß das mal Reitlehrer FN. Es gibt heute leider zu viele Reitställe, die von Leuten geführt werden, die fachliche Mängel haben. Und dann glaube ich aber auch, dass die FN das noch etwas aktiver Angebote machen sollte im Bereich der Weiterbildung für Reitbetriebe. Da sind wir dran. Und ich werde ganz persönlich mich drum kümmern. Wir machen eine Veranstaltung, wo wir nochmal die Leute abholen beim Thema Reiten auf dem Vorbereitungsplatz. Das ist aber schon etwas mehr für die Turnierreiter.
Sie haben die Frage schon sehr fachlich beantwortet, also mit der Lektüre und so weiter. Jetzt stellen Sie sich einmal folgende Situation vor, so war das ungefähr gemeint, wenn jetzt die Marketingstrategie nun ist von einer Reitschule, okay, ich traue mich, ich gehe auf die Bühne, ich versuche auch über Social Media Lehrvideos und so weiter zu veröffentlichen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, die entsprechende Ausbildung, die Sie gerade angesprochen haben, ist auch vorhanden. Und dann wird man genau auf dieser Bühne zerfleischt. Das ist im Prinzip traurig. Sind Sie der Meinung, das muss man einfach abkönnen und die Leute links liegen lassen? Oder kann dort auch gezielt auf derselben Bühne, also sprich in den sozialen Medien, Aufklärungsarbeit betrieben werden? Und wessen Aufgabe ist das? Pferdewirtschaft in der heutigen Zeit noch erfolgreich gestalten. Ist das überhaupt möglich? Kann man heute noch mit der Pferdebranche gutes Geld verdienen? Oder ist das nur noch einem minimal prozentualen Anteil von Betrieben möglich, von der Pferdewelt zu leben? Ist das überhaupt jemandem möglich? Oder ist es ganz normal, dass die meisten Pferdebetriebe querfinanziert werden? Mein Name ist Nicolette Menge oder besser bekannt unter der Pferde-Business-Expertin in Deutschland. Mit meinem Podcast Reitstall Revolution bringe ich die Pferdewelt zusammen, um gemeinsam an einer profitablen Pferdebranche zu arbeiten. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Am 10. Mai in Marl auf der Hengststation Roman treffen sich zum ersten Mal Reitschulen, Pferdebetriebe und selbstständige Pferdeexperten zur Pferde-Business-Convention. Die Vision dieser Veranstaltung: erfolgreich und glücklich im Pferdebusiness, ohne Preisdiskussion, ohne 60-Stunden-Woche plus und vor allem mit den richtigen Kunden für deine Leidenschaft als Experte in der Pferdebranche. Sichere dir jetzt eines der limitierten Tickets und sei dabei am 10. Mai auf der Hengststation Roman in Marl.
Also erstmal bin ich kein Fachmann für soziale Medien. Ich weiß auch, dass da viel Negatives passiert. Die Präsenz auf den sozialen Medien ist natürlich auch Sache der Verbände, auch der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Ich habe gerade heute Morgen eine Veranstaltung gemacht, wo wir damit begonnen haben, auf den sozialen Medien zu kommunizieren. Es gibt mittlerweile einen ja, wie heißt das? Ich bin also präsent auf LinkedIn. Wir tun einiges und da kommt auch noch mehr in Zukunft.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, vor allem Christoph Hess als Trainer ist ja sehr, sehr aktiv. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das verfolgen. Auf Instagram hat er sich wirklich mit sehr vielen Erklärvideos, jetzt schon wirklich einen Namen gemacht.
Also erstmal ist Christoph Hess ein sehr, sehr guter persönlicher Freund. Zweitens habe ich quasi seine Position als Botschafter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung empfohlen. Ich habe damals dem damaligen Präsidenten vorgeschlagen, sowas mit Christoph Hess zu machen. Der macht das ausgesprochen gut. Und das ist ein Beispiel für eine Maßnahme, die auch greift. Der hat es natürlich auch nicht immer leicht, weil der kriegt natürlich auch vieles von dieser miesen Stimmung in den sozialen Medien ab. Das halte ich für eine schlechte Kultur, die hat aber gar nichts mit dem Reitsport direkt zu tun, sondern das ist ja insgesamt üblich, dass da Leute beleidigt werden. Ich persönlich wäre auch der Meinung, dass es nicht möglich sein sollte, anonym auf den sozialen Medien sich zu tummeln, sondern ich wäre schon dafür, dass die Leute sich anmelden müssen mit ihrem Namen und mit ihrer Anschrift. Das würde vielleicht schon dazu beiführen, dass es etwas freundlicher und sachlicher zugeht.
Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Da gibt es natürlich auch massive Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen. Sie haben ja gerade angesprochen, Sie haben jetzt bei LinkedIn gestartet. Das ist natürlich eine sehr hochwertige Plattform, eine, die noch eine gewisse Kultur pflegt, sagen wir so. Hoffentlich bleibt es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so. Denn es gibt, sage ich mal, genug andere, wo das, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, nicht mehr der Fall ist. Nichtsdestotrotz finde ich, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist Christoph Hess ein enorm gutes Beispiel dafür, dass man das dann trotzdem einfach, sage ich mal, weiter betreiben, hochwertig weiter betreiben sollte und am Ende auch den Erfolg dafür bekommt. Es folgen ihm ja sehr, sehr viele Menschen und es gibt auch immer wieder großen, ich sag mal, Beifall für seine Beiträge. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Unternehmer-Mindset der Pferdebetriebe. Das ist etwas, was mich ja sehr, sehr beschäftigt, womit ich auch täglich inzwischen konfrontiert werde. Ich darf sagen, dass ich inzwischen über 100 Betriebe im Bereich Marketing begleite und das ist schon nicht ganz verkehrt. Nichtsdestotrotz ist wirklich unsere größte Challenge eine, die eher im Kopf der Betriebe passiert und eben diese Führungsverantwortung noch nicht so ganz als, ich will mal sagen, etwas, also oft fehlt es am Selbstwertgefühl. Können Sie aus Ihren jahrelangen Erfahrungen, vor allen Dingen auch in Ihren Positionen an der Spitze von großen Unternehmen wie ACO, einfach ein paar Tipps, haben Sie ein paar Tipps, wie man selbstbewusst seine unternehmerischen Ziele verfolgen kann?
Das Selbstbewusstsein resultiert ja normalerweise aus der Kompetenz, aus dem Fachwissen. Und es ist immer sehr schwierig, wenn jemand ein Unternehmen führt oder einen Reitstall führt, einen Reitbetrieb führt, und er hat weder Ahnung von Betriebswirtschaft noch von Reiten noch von Pferden. Das sind natürlich Problemfälle. Und solchen Leuten, die dann auch nicht so viel Selbstbewusstsein haben, kann man nur empfehlen, etwas zu investieren in ihre eigene Ausbildung. Und was ich auch empfehle, dass man ein Netzwerk schafft, das gibt's noch nicht so, wo sich dann Reitschulbetreiber unterhalten und austauschen und voneinander lernen. Das wäre vielleicht noch eine neue Idee.
Ja, im kleinen Rahmen darf ich so ein Netzwerk bereits begleiten. Ich habe ganz unverfroren eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Auch da sind jetzt knapp 100 Betriebe drin. Es ist ein reger Austausch. Natürlich ist es auf diese Weise noch sehr wild, aber wir geben unser Bestes, es täglich zu ordnen. Und es wäre natürlich großartig. Ich war früher Mitglied im BNI-Unternehmernetzwerk. Und wenn es sowas für die Pferdebranche gäbe, das wäre natürlich auch eine sehr, sehr tolle Sache. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Was ich an dieser Stelle gern erwähnen möchte, ist, ich habe tatsächlich sehr viele Betriebe in der Betreuung, wo eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, teilweise ein Studium, hinter der Führungsebene steht und viele Pferdewirtschaftsmeister teilweise sogar Trainer A oder Trainer B sind. Mir wird von diesen Seiten wieder gespiegelt, dass ihnen viele Jahre halt erzählt wurde, wie die Pferdewirtschaft geht. Also dass vor allen Dingen die Orientierung an Nachbarbetrieben, am Umfeld und das gegenseitige Unterbieten ein Problem sind. Haben Sie da vielleicht noch einen Ratschlag für die Betriebe, die dieses Problem haben?
Naja, das ist ja in jeder, in jedem Betrieb oder in jedem Wirtschaftszweig dasselbe. Ob sie einen Supermarkt leiten oder eine Eckkneipe oder eine Boutique, der Wettbewerb ist groß und man muss eben immer besser, schneller und vor allen Dingen auch pfiffiger sein als der Wettbewerb. Und das ist eben das Charakteristische an der freien Marktwirtschaft. Ja. Und da muss man sehen, mit welchen Ideen kann man da Kunden binden, was kann man machen. Ich habe eine junge Dame im Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die betreibt mehrere Reitställe, nicht einen Schulbetrieb, sondern jede Menge Schulbetriebe. Und die lässt sich immer wieder Dinge einfallen und macht Angebote, die nachgefragt werden. Das Reitabzeichen, das neue Reitabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung hat ja 10 Stufen. Wenn man sich daran orientiert, hat man eigentlich schon eine Speisekarte oder ein Menü, was man seinen Kunden anbieten kann. Und das ist auf der einen Seite motivierend für die Kunden, die lernen immer was Neues, und zweitens aber auch ein Geschäftsmodell für den Reitstallbesitzer.
Jetzt haben wir ganz oft die Vorteile oder die Chancen von Reitschulen unterstrichen. Da kann ich Ihnen auch nur beipflichten. Ich finde auch, das ist ein sehr chancenreiches Geschäft, eins, was auch Spaß machen kann, wenn man sich in der richtigen Positionierung befindet, wenn man vielleicht auch genau weiß, welchen Kunden kann ich mit meiner Kompetenz bedienen, wie Sie vor uns auch schon sagten, welche Qualitäten kann ich da einbringen, damit das Ganze wirklich Hand und Fuß hat. Der große Wehmutstropfen in der Pferdewirtschaft ist die Pensionspferdehaltung. Wir haben hier vor allem damit zu tun, dass Privathaushalte natürlich ohnehin schon sehr viel höhere Kosten zu ertragen haben und dann das Hobbypferd auch immer teurer geworden ist. Und nun, da bin ich ein bisschen für bekannt, Sie werden es mir verzeihen, tatsächlich ist es auch ein bisschen Strategie, aber ich gehe sehr stark dafür vorneweg, dass Pensionspferdehaltung hochpreisiger sein muss, damit sie sich trägt. Wenn ich da teilweise Betriebe betreue, die noch zwischen 300 und 500 Euro im Monat versuchen, Pferde zu betreuen, obwohl sie große Anlagen bieten, ist das einfach nicht möglich. Jetzt ist aber genau das Problem. Die Pferdebesitzer fangen an, das Pferd vielleicht aufzugeben. Davor haben viele Angst. Wie glauben Sie, wird sich die Pferdewirtschaft an dieser Stelle entwickeln?
Naja, der Wettbewerb ist da. Das hängt eben einfach damit zusammen, dass es wahrscheinlich zu viele Betriebe gibt. Das wird sich über einen gewissen Zeitraum aber erfahrungsgemäß natürlich lösen, indem ganz natürlich nicht gute Reitställe dann aufgeben. Ein ordentlicher Reitstall mit einer ordentlichen Box und einer ordentlichen Weide, gutem Einmisten, guter Belüftung und so weiter, kostet eben Geld. In Amerika können Sie unter, ich würde mal sagen, so in der Größenordnung $1,200 oder €1,200 kein Pferd einstallen. Wenn Leute der Meinung sind, dass das in Deutschland machbar ist, geht das meistens nicht lange gut. Oder es sind Leute, die machen das aus Spaß, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb oder haben einen Reitstall, aber keine finanziellen Sorgen. Und die machen das Leben natürlich für die Profis etwas schwieriger.
Ja, da haben Sie sehr wahre Worte gesprochen. Da ist dann Konkurrenz aus verschiedenen Wurzeln heraus natürlich absolut nicht wirklich tragfähig für die sagen wir mal, für die Wahrheit, ne, muss man sagen, für die Kosten, die dahinter stehen. Das ist Fakt. Ja, das hat sehr gute Einblicke gegeben. Vor allem auch danke ich Ihnen für diesen Einblick in den amerikanischen Markt, denn mein Wert ist, also ich habe einige, sagen wir mal Reels, also Instagram-Posts draußen, wo ich konkret sage, unter 1.000 Euro lohnt sich deine Pferdepension nicht. Das ist natürlich strategisch etwas aufgebauscht, aber so funktioniert dieser Markt, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das meines Erachtens so und die ganz schlichte betriebswirtschaftliche Berechnung der meisten Betriebe gibt uns damit auch recht. Es ist aber sehr, sehr wertvoll gewesen, dass Sie auch nochmal gesagt haben, dass es diesen Vergleichswert am amerikanischen Markt gibt, weil sowas ist ja immer sehr interessant, vor allem wahrscheinlich auch für die Hörer hier. Zum Abschluss würde ich ganz gerne, haben Sie noch irgendein Statement, was Sie gern loswerden wollten an die Pferdebetriebe, Reitschulen da draußen, die ja teilweise mit Sicherheit Mitglieder in den Landesverbänden sind? Haben Sie noch eine Botschaft, die vielleicht auch positiv in die Zukunft der FN wirken könnte?
Ja, wir drücken allen Reitbetrieben natürlich die Daumen. Und wir werden uns Mühe geben, in Zukunft noch mehr Unterstützung anzubieten und wünschen allen viel Erfolg. Es ist ein tolles, interessantes ein Geschäft, ein toller Markt, der normalerweise auch Spaß machen sollte.
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese Möglichkeit und ja, werde natürlich verfolgen, was Sie alles vorhaben. Und ich werde jetzt als nächstes erst einmal Ihr neuer Freund auf LinkedIn.
Wunderbar. Alles Gute nach Dresden.
Vielen Dank.
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.